Lies ein paar Verse aus Jesaja 44, Jesaja 44, Vers 6 bis 8. Jesaja 44, Vers 6 bis 8. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Heerscharen. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, und außer mir gibt es keinen Gott. Und wer ruft wie ich und verkündigt und tut es mir gleich, seit der Zeit, da ich ein ewiges Volk eingesetzt habe? Und was bevorsteht und was kommen wird, das sollen sie doch ankündigen. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht. Habe ich es dir nicht schon längst verkündet und dir angekündigt? Ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Nein, es gibt sonst keinen Fels. Ich weiß keinen. Die Aussage, außer mir gibt es keinen Gott, die kommt sinngemäß 7-mal im Alten Testament vor und davon 6-mal in Jesaja 43 bis 45. Also da ganz kompakt, wo gesagt wird, dass er der einzige Gott ist, der einzige Retter auch, der einzige Fels, wo wir sicher stehen können. Und in seinem Namen, im Namen von dem einzigen Gott, begrüße ich euch herzlich zu unserem Gottesdienst heute und freue mich, dass ihr da sind, über Gemeinschaft auch miteinander. Und wir wollen den einzigen Gott auch mit einem Lied loben und preisen, das Lied 225, Preis dir, du Ewiger. Wir würden gerade aufstehen miteinander für das erste Lied, denen, wo es möglich ist, Lied 225. Ja, ich möchte für den Morgen auch beten mit uns. Herr Jesus, wir danken dir vielmals für die Morgen, fürs Zusammenkommen als Gemeinde. Danke für die Gemeinschaft, danke für jedes Geschwisterte, dass wir einander können ergänzen können, aber auch einander können ermutigen können, einfach treu zu sein auf dem Weg mit dir. Ich möchte dir auch danken, dass wir auf dein Wort hören können am heutigen Morgen, dass jedes von uns auch dein Wort haben darf, sogar in mehrfacher Ausführung. Und hilf uns, dass wir einfach etwas mitnehmen dürfen aus dem Gottesdienst, aus den Liedern, aber ganz besonders auch aus der Predigt. Hilf uns auch, dass wir einfach aufmerksam und wachsam sind in der Zeit, wo wir drinstehen, dass wir uns vorbereiten auf dein Wiederkommen, auch angesichts von all diesen Zeichen, die wir rund um uns herum sehen, wo wir in Israel sehen, aber auch in unserem Land. Ja, hilf, dass uns das einfach die Ernsthaftigkeit aufzeigen, dass wir auch uns parat machen, dass wir auch wachsen in der Heiligung, wie wir es heute auch werden hören. Und möchte ich auch bitten um dein Segen für die Sonntagsschule, für den Unti am heutigen Morgen, um dein Reden auch zu den Kindern, zu den Teenagern am heutigen Tag. Amen. Dann singen wir als nächstes Lied 229, sag, kennst du wohl den wunderbaren Namen? Lied 229. Dann möchten wir das nächste Lied singen, das Lied 281, wie der Hirsch nach dem Wasser. Da möchte ich uns dazu noch die Verse lesen, wo das Lied auch darauf aufbaut. Das ist aus Psalm 42. Die Verse 2 bis 3 ist schon der Anfang von diesen Söhnen Korachs, von ihren Psalmen. Aus Psalm 42, Vers 2 und 3. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Wir singen das Lied 281. Ja, ich probiere ja, dass wir so ein möglichst alle Lieder aus unserem Liederbüchli mal kennenlernen können. Es sind noch 10, die wir noch nie gesungen haben. Also nicht mehr viel. Und ich bin wieder auf eins gestoßen, das mich einfach sehr gefreut hat, auch sehr angesprochen hat. Das Lied 269, das wollen wir heute auch miteinander üben. hat eine schöne Melodie, aber vor allem auch eine schöne Botschaft. Es geht darum, einfach, dass wir treu bleiben bis zum Ende. Und zwar eben, weil wir schauen auf den Herr Jesus, der uns so liebt, der sich hingegeben hat für uns. Darum wollen wir uns ihm auch wieder hingeben. Das ist die Botschaft von diesem Lied, Lied 269, «Wenn die Welt dich lockt». Und im Refrain heisst, «Bleib bis in den Tod treu deinem Gott. Er ist dein wahrhaftiger Freund. Er hat dich so lieb, ihm alles gib, bleib bis zum Tod ihm getreu.» Ja, das ist eine ganz wichtige Botschaft, auch noch in dieser dritten Strophe, dass wir eben auch Gottes Treue auch vor Augen haben. Das hilft einem auch zum selber treu sein. Es hilft einem auch, wenn man seine Liebe vor Augen hat, um ihn auch selber zu lieben. Und das Gleiche gilt auch bei der Treue. Ja, ich schaue bei den Einleitungen immer einmal auch kurz auf unseren Monatsvers, was da so steht. Und manchmal spricht mich das auch an. Für den Oktober habe ich da auch nachgeschaut und das ist ein Vers aus der Geschichte von Elia, was ja momentan auch das Thema in der Sonntagsschule ist, das Leben von Elia. Ich möchte euch den Vers vorlesen aus 1. Könige 18, Vers 21. 1. Könige 18, Vers 21. Das ist aus dieser bekannten Begebenheit, wo der Elia den Baalspropheten auf dem Berg Karmel konfrontiert hat. Aber zuallererst hat er eigentlich das ganze Volk konfrontiert, eben mit dieser Aussage aus 1. Könige 18, Vers 21. Da trat Elia vor das ganze Volk und sprach: Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herrgott, so folgt ihm nach, ist es aber Baal, so folgt ihm. Und das Volk erwiderte ihm kein Wort. Der Name Elia bedeutet ja, mein Gott ist der Herr. Und am Elia sein Wunsch ist es gewesen, das dem Volk Israel genau aufzuzeigen. Das zu beweisen, nämlich eben, dass der Herr der einzige Gott ist. Ich lese uns auch noch den Vers 24 vor, was der Elia dann zu den Baalspropheten gesagt hat. Er hat sie ja herausgefordert, dass beide Parteien Opfer darbringen. Und dann sagt er, dann sollt ihr den Namen eures Gottes anrufen. Und ich will den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antworten wird, der sei Gott. Da antwortete das ganze Volk und sprach, das Wort ist gut. Und nach der Auseinandersetzung am Berg Karmel, da hat die Volksmenge in spontaner Begeisterung gerufen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Also das, was Elia seinen Namen bedeutet. Und nur um kurze Zeit darauf ab, genau gleich weiter zu sündigen wie vorher. Ein Beweis, dass der Herr Gott war, war auch, dass der Elia den Himmel verschlossen hat für den Regen in dieser Zeit. Und der Elia hat ihn auch wieder geöffnet nach 3,5 Jahren. Und Israel hat ja damals an Baal geglaubt, das war ein Wetter- und Blitzgott, ein Regengott. Aber er hat nicht können Regen schenken, während eben der Gott vom Elia, auch unser Gott, er hat können Regen schenken. Aber als ich den Vers gelesen habe, habe ich etwas anderes interessant gefunden, nämlich, dass offenbar doch ein Stückchen Religiosität im Volk Israel vorhanden war. Der Elia hat geredet von einem Hinken auf beiden Seiten. Aber Hinken auf beiden Seiten, das ist etwas, wo Gott verabscheut. Es gibt keinen halben Christ. Hinken ist in den Augen von Gott eigentlich Abfall von Gott. Und ich lese vor, was der Herr Jesus darüber gesagt hat, aus Matthäus 6, Vers 24. Matthäus 6, Vers 24. Auch als Anwendung für uns. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Der Mammon, der ja für den Besitz und fürs Geld steht. Und es geht ja wahrscheinlich uns nicht so, dass wir irgendwelche Holzbilder anbeten, denke ich jetzt mal. Und gleich gibt es das Hinken auf beiden Seiten, ist auch eine Realität, wo wir immer wieder erleben. Und es ist überaus wichtig, dass wir eben nicht hinken auf beiden Seiten. Gerade für junge Menschen ist das sehr wichtig. Und das sage ich auch aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe das müssen lernen. Das ist oft auch ein Kampf gewesen, bis ich erkannt habe, ich kann nicht gleichzeitig das tun, was der Welt gefällt, und daneben auch Gott dienen. Das Hinken auf beiden Seiten, das hindert uns daran, Gott eben von ganzem Herzen zu dienen. Es hindert auch die Freude am Glauben. Man ist auf beiden Seiten unglücklich. Man ist in der Welt unglücklich, man ist in der Gemeinde unglücklich, weil eben das Hinken uns unglücklich macht. Und es behindert uns, Gott wohlgefällig zu leben. Darum wollen wir es besser machen als Israel. Es ist ein Übungsprozess, gerade wenn man jung ist. Für mich war es das. Aber wir wollen die Ermahnung mitnehmen, nicht auf beiden Seiten zu hinken. Auch wenn wir nicht mehr jung sind. Das ist auch dann immer wieder eine Gefahr, eine Versuchung, wo wir drinstehen. Eben ganze Sachen mit unserem Herr Jesus zu machen und nur ihn als Herr zu anerkennen. Ja, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Nehmen wir das mit als einfach Ermahnung und als Ermutigung auch, um ganz uns auf die Seite vom Herrn Jesus zu stellen. Wir wollen vor der Predigt noch ein Lied singen, das Lied 291, wohin Gott mich führet, will ich folgen. Und nach dem Lied freuen wir uns auf die Predigt und Kind und Teenies dürfen dann in ihre Gruppe gehen.
Ja, ich möchte noch beten vor der Predigt. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dürfen versammelt sein, zusammen sein in deinem Namen, dass wir dürfen Gemeinschaft haben mit dir, dass wir dürfen dein Wort haben, der grösste, der wertvollste Schatz, wo die Erde zu bieten hat, in physischer Form. Das Wort Gottes, das wir können lesen, wo wir können studieren. Und doch wissen wir es, nützt den Menschen nichts, es hilft ihnen nichts, wenn sie es nicht suchen, wenn sie nicht Hunger entwickeln. Wir alle, wenn wir nicht Hunger entwickeln nach deinem Wort, so nützt uns der Schatz nichts. Und wir danken dir, dass wir dürfen auch auf die Hilfe vom Heiligen Geist vertrauen, wo uns hilft, das Wort zu verstehen, das Wort aufzunehmen und vor allem es auch anzuwenden, auszuleben. Herr, ja, wie herrlich. Oh, der Vers im Alten Testament, wo schon so fast wie das Neue Testament zusammenfasst, aus dem Micha 6, wo steht, es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was Gott, der Herr, von dir fordert. Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Herr, hilf du, dass das unser Leben darf sein. Hilf du, dass wir die Liebe ausleben, die Liebe üben, dass wir mit deiner Kraft leben, dass wir unser Leben nutzen können. Jetzt haben wir noch Zeit. Niemand von uns weiss, wie lange. Eins ist ganz sicher, dass unsere Zeit sehr, sehr begrenzt ist. Und wir bitten dich, Herr, wir beugen uns vor dir, demütigen uns vor dir. Hilf uns, dass wir in allem mehr und mehr deinen Willen tun können, dir zum Wohlgefallen leben. Die Liebe Gottes ausleben in dieser Welt. Wie dringlich nötig hat die Welt die Liebe vom allmächtigen Gott. Wir danken dir dafür, Herr. Amen. Ja, was mir gerade so hängen blieb jetzt von dem, was wir von Yves gehört haben, auch aus 1. Könige 18, wo er das Volk fragt, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Was mich jetzt getroffen hat, ist die Reaktion des Volkes. Es steht, das Volk erwiderte ihm kein Wort. Es ist so bezeichnend und symptomatisch auch für unsere Zeit, für die Reaktion des Menschen sehr oft auf das Heilsangebot Gottes. Wie schrecklich! Man erwidert kein Wort. Die Liebe Gottes, von der wir auch gehört haben, sie ruft nach einer Reaktion in uns. Wir kommen nicht durch, wenn wir einfach kein Wort antworten auf all die Botschaften in seinem Wort. Und darum geht es heute auch eigentlich sehr mit unserem heutigen Thema. Wir haben ja das Hauptthema der Heiligung und heute heißt der Titel Heiligung des Leibes. Wir sind ausgegangen von 1. Thessalonicher 5, Vers 23 und 24. Ich möchte die Verse noch einmal kurz lesen. 1. Thessalonicher 5, 23 und 24. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden. Eigentlich heißt es bewahrt geblieben sein bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Ja, wir wollen heute speziell über den Aspekt des Leibes, die Heiligung des Leibes, etwas hören aus dem Wort Gottes. Unser Gott, der allmächtige, ewige Gott, ist in seinem Wesen durch und durch heilig. Das entspricht dem, was wir soeben gelesen haben. Der Gott des Friedens, er heilige euch durch und durch. Warum? Er in seinem Wesen ist durch und durch heilig. Und Heiligkeit beinhaltet viele andere Eigenschaften. Zur Heiligkeit Gottes gehört die Wahrheit, die absolute Wahrheit. Das ist Bestandteil der Heiligkeit Gottes. Und die Reinheit gehört zur Heiligkeit. Oder auch die Gerechtigkeit. Was für ein Thema, die Gottes Gerechtigkeit. Das ist Teil seiner Heiligkeit. Wahrheit, Reinheit, Gerechtigkeit. Aber unser Gott ist auch voller Liebe und Erbarmen. Voller Liebe und Erbarmen. Und gleichzeitig hasst Gott alles, was durch die Überhebung und Rebellion Satans in die Welt gekommen ist. Gott hasst die Sünde, die Finsternis, die Bosheit, den Tod schlussendlich. Gott hasst die Sünde, weil es das Wesen Satans ist, das jedem Menschen von Geburt an ja anhaftet. Aber er liebt die Menschen. Wie bringen wir das zusammen? Er will nicht das ewige Verderben des Sünders in der Gottesferne, sogar im Feuersee. Und so hat Gott aus Liebe und Erbarmen mit den Menschen diesen wunderbaren Heilsplan geschaffen, den wir hoffentlich so gut mittlerweile kennen. Nämlich die Möglichkeit, dass ich als sündiger und verlorener Mensch mit diesem heiligen Gott versöhnt werden kann. Weil jemand für die unbezifferbar große Schuld meiner Sünden gesühnt hat, dafür den vollen Preis bezahlt hat. Nur ein solcher Mensch hat Zutritt in Gottes Gegenwart und entgeht dem ewigen Verderben, der gerecht ist. Und zwar nach Gottes Maßstab, nicht nach einem menschlichen, nach Gottes Maßstab gerecht ist. Und wisst ihr, was das bedeutet für Gott, nach seinem Maßstab gerecht zu sein? Keine Schuld zu haben vor Gott. Keine Schuld. Das ist die Gerechtigkeit, die der Mensch braucht vor Gott. Und es ist unser Herr, Jesus Christus, der mit seinem eigenen Blut die Schuld meiner Sünde bezahlt hat. Jeder Mensch, nicht nur ich, jeder Mensch hat die Möglichkeit, den ganzen Schuldenberg seiner Sünde loszuwerden und von Gott folgendes Urteil zu bekommen. Ein einziges Wörtlein. Gerecht. Das heißt, ohne Schuld. Was muss der Mensch dafür tun, dass er gerecht wird vor Gott? Er muss seinen schuldigen, verlorenen Zustand vor Gott erkennen. Oder wir könnten auch sagen, anerkennen. Seine Sünden bekennen und um Vergebung seiner Schuld bitten. Und so die Erlösung des Retters Jesus Christus im Glauben annehmen. Und das, was ich soeben gesagt habe, das ist das, was die Bibel mit diesem theologischen Ausdruck meint: Rechtfertigung. Das ist ein wichtiger theologischer Begriff. Ich halte nicht viel von Theologie, aber alles von der Lehre der Bibel. Aber das ist ein wichtiger biblischer Begriff, die Rechtfertigung des Sünders vor Gott, dem gerecht zugesprochen wird, ohne Schuld. Es ist die Rechtfertigung durch den Glauben an Jesus Christus. Nicht wahr, Römer 5,1? Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Das ist die Versöhnung mit Gott. Das Schönste, das Beste, was es gibt. Als Mensch versöhnt zu sein mit dem Heiligen, mit dem dreimal heiligen Gott, der das Urteil über mich spricht, gerecht, ohne Schuld. Und gleichzeitig schenkt Gott einem solchen Menschen die Wiedergeburt oder die Neugeburt. Das bedeutet, das Leben Jesu zieht ein in den Menschen durch den Heiligen Geist. Das ist die Wiedergeburt. Von Gott geschaffen, von Gott gezeugt durch das Wort Gottes. Und wir sehen diesem Thema Rechtfertigung, dass Gott selber alles getan hat. Gott hat alles getan, damit wir gerettet werden können vor dem ewigen Verderben. Seine Liebe, seine Barmherzigkeit und seine Gnade haben ihn dazu getrieben, dies alles für uns zu tun. Und doch haben wir als Menschen selber die Verantwortung, dieses Gnadengeschenk anzunehmen und Gott zu glauben. Stellt euch vor, was Gott getan hat. Seine Liebe zu uns Menschen. Und dann wird einmal über so vielen Menschen das Urteil stehen. Und sie antworteten ihm kein Wort. Das ist schrecklich. Wir alle, die wir diese Botschaft kennen und wissen, wir haben eine große Verantwortung, zu reagieren darauf. Zu reagieren. Gott fordert von uns Glauben. Und das umfasst unser ganzes Leben. Den Glaubensgehorsam fordert er von uns. Und damit unser ganzes Leben für ihn. Ja, und so befindet sich also nun ein Mensch nach der Wiedergeburt auf dem Weg der Jesus-Nachfolge. Und er ist nun nicht nur unser Erlöser, der Herr, sondern er ist eben auch unser Herr, Herr unseres Lebens. Wir gehören ihm. Bist du dir das bewusst, als Kind Gottes? Du gehörst nicht dir selber. Wir richten unser ganzes Leben, alle unsere Lebensbereiche, nach dem aus, was er von uns will, was ihm wohlgefällig ist. Und dadurch werden wir von ihm mehr und mehr erneuert oder umgeformt in sein Bild. Gottes Ziel mit uns ist, dass wir mehr und mehr, oder wie wir hier gelesen haben, durch und durch geheiligt werden. Das heißt, dass wir ihm entsprechen, seiner Heiligkeit entsprechen. Er hat ja den Menschen ursprünglich in seinem Bild geschaffen. 1. Mose 1, 26, nicht wahr? In seinem Bild. Und das ist die Heiligung, die Gott in uns bewirkt. Die vollkommene Erneuerung und Umformung in das Wesen Jesu Christi. Das ist die Heiligung, die Gott in uns bewirkt. Aber genau wie bei der Rechtfertigung haben wir als Menschen selber die Verantwortung, ihm für diese Erneuerung unser ganzes Leben zur Verfügung zu stellen. Und das heißt, ihm zu glauben, dass er mit seinem Werk der Heiligung das Beste für uns macht. Das ist unsere Verantwortung, ihm zu glauben. Und daraus folgt, dass wir unser ganzes Leben ihm überlassen. Seinem Willen, seinem Wirken, seinem Weg. Eben auch jetzt, nach der Wiedergeburt, fordert Gott von uns Glauben. Und unser Glaube äußert sich darin, dass wir uns ihm ganz hingeben. Und an vielen Stellen betont das Neue Testament, dass der Glauben ein ausharrender Glaube, ein fortdauernder Glaube ist. Wir können es nicht abhaken, jetzt habe ich geglaubt, jetzt ist gut. Nein, wir harren aus, wir bleiben im Glauben, das heißt in der Unterordnung unter Gott. Wir geben ihm weiterhin seinem Wort in allem Recht. Immer mehr erkennen wir ihn. Und das führt dazu, dass wir uns ihm ganz hingeben. Jeden Lebensbereich. Und er ist es dann, der uns eben durch und durch heiligen wird. Das ist genau gemeint mit dieser Aufforderung in Hebräer 12,14 zum Beispiel. Diese ernsthafte Ermahnung, wo steht, jagt nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Es wird keine Ausnahme geben zu dieser Aussage. Nicht eine einzige Ausnahme wird es geben. Genau so wird es sich erfüllen. Niemand wird den Herrn sehen ohne Heiligung. Gott passt sich nicht unserem Lebensstil an, sondern es ist umgekehrt. Wir passen uns ihm an, seinem Wort. Durch den Glauben sind wir gerettet worden. Und aus dem Glauben geben wir uns selber ihm mehr und mehr ganz hin. Das ist ein Werk des Glaubens. Und der Glaube, der keine Werke hat, ist tot. Ist ein toter Glaube. Ja, die Stelle in 1. Thessalonicher 5, 23 sagt aus, dass unsere ganze Persönlichkeit, eben der Geist, die Seele und der Leib von Gott geheiligt und untadelig gemacht werden soll. Und über die Heiligung des Geistes und der Seele haben wir schon gesprochen und wollen uns heute konzentrieren auf die Heiligung unseres Leibes, die wiederum Gott vollziehen will. Wir können es nicht selber, unmöglich. Aber Gott will unseren Leib heiligen. Und wir werden sehen, dass dies besonders wichtig ist. An unserem Verhalten, nämlich in unserem Leib oder Körper, an unserem Verhalten wird der Unterschied zwischen dem alten, von der Sünde geprägten Leben und dem neuen, vom Heiligen Geist geprägten Leben besonders deutlich. An unserem Leib, an unserem Verhalten in unserem Leib. Mit den Gliedern unseres Leibes dienten wir vorher den Sünden und Begierden, unseren egoistischen Wünschen, der Ich-Sucht und dem Stolz. Und wisst ihr was? Das wurde sichtbar an unserem Äußern. Wie wir redeten, auf was wir hörten, zum Beispiel auch welche Botschaft wir aussendeten, mit der Art, wie wir uns kleideten, wo wir uns aufhielten und wo nicht, welche Aktivitäten unseren Alltag ausfüllten und so weiter. Jetzt, als wiedergeborene, an Jesus Christus gläubige Menschen, streben wir danach, mit unserem ganzen Leben, mit Geist, Seele und Leib, ihm zu gefallen, unserem Herrn zu dienen. Das zu tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und wisst ihr was? Auch das wird sichtbar werden an unserem Äußern. Das heißt an unserem Leib. Wie wir reden und auf was wir hören. Welche Botschaften wir nonverbal aussenden, zum Beispiel mit unserem Äußern, unseren Kleidern. Wo wir uns aufhalten und wo nicht. Welche Aktivitäten unseren Alltag ausfüllen und so weiter. Unser Leib ist das, was sichtbar ist von uns in dieser Welt. Und es wird wahrnehmbar, wenn wir mit unserem Leib den Willen Gottes tun und nicht mehr einfach den eigenen Plänen, die eigenen Pläne und Wünsche umsetzen. Wohl dem Menschen, dessen Wünsche dem Willen Gottes entsprechen und der mit seinem von Gott geschenkten Leib diesen Willen Gottes tut. Wohl dem Menschen, dessen Wünsche dem Willen Gottes entsprechen und der mit seinem Leib diesen Willen Gottes tut. Es ist so gut, auch dass wir Vorbilder haben, Menschen des Glaubens. Und an denen mangelt es nicht. Auch wenn ich immer sehr vorsichtig bin mit Biografien. Die große Gefahr von Biografien ist, dass etwas idealisiert wird. Aber es gibt auch gute, realistische Biografien. Und ich bin am Freitag einer Biografie begegnet. Ein Bruder aus Deutschland hat mir einen Bericht geschickt. Das hat mich den ganzen Tag und die ganze Nacht erschüttert. Eigentlich hat er eine Arbeit darüber geschrieben, über den Genozid unter den Armeniern. Ich musste sagen, wie nachlässig, wie schrecklich von mir, dass ich mich nie näher interessiert habe dafür. Wie schrecklich. Der Genozid unter den Armeniern durch die Türken, die jungtürkische Partei damals vor über 100 Jahren. Es ist fast nicht auszuhalten, das zu studieren und zu lesen. Die hauptmörderischsten Jahre waren von 1915 bis 19, eigentlich durch den Ersten Weltkrieg hindurch. Und da gab es Menschen, gläubige Menschen, die davon hörten. Man wollte das vor der Welt ja möglichst geheim halten. Deutschland hat sich eingesetzt, dass nichts an die Welt kam. Deutschland hat es ihn nicht ausgeführt, den Genozid. Aber ohne Deutschland wäre er nicht möglich gewesen. Das habe ich auch nicht gewusst. Schrecklich! Die Haltung von Kaiser Wilhelm II. Damals, der es diesem schrecklichen Herrscher ermöglichte, dass er die Armenier derart abschlachten ließ. Weil Deutschland das Osmanische Reich nicht verlieren wollte als Verbündeter im Ersten Weltkrieg. Und da hat Gott Menschen aufs Herz gelegt, diese unbeschreibliche Not, sich derer abzunehmen. Und so bin ich auf dieses Lebensbild gestoßen in diesem Bericht. Wer von uns hat schon je von einer Maria Anna Gerber gehört? Wir alle kennen Georg Müller, andere ähnliche große Waisenväter und herrliche Personen. Aber wer hat schon je von dieser Frau gehört? Maria Anna Gerber, geboren in Bellele, in der Nähe von Tramla, im Schweizischen, im Berner Jura. Ich hoffe, dass wir noch mehr von dieser Frau hören können. Wenn man wissen will, was dabei herauskommt, wenn ein Mensch, wenn die Wünsche eines Menschen dem Willen Gottes entsprechen und er mit seinem Leib diesen Willen Gottes tut, was daraus wird, dann ist das ein leuchtendes Beispiel, das Leben dieser Frau, die Hunderte von Waisenkindern und Witwen, deren Männer alle enthauptet, zerrissen, durchbohrt, geschlagen, verdrängt wurden, die sich um die Hunderte von ihnen gekümmert hat, bis sie dann praktisch alle ebenfalls hingerichtet wurden. Schrecklichst hingerichtet. Kinder zerrissen. Es ist nicht kaum auszuhalten, zu welcher Bosheit der Mensch fähig ist. Aber in ihrem Leid hat diese Frau sich um diese Menschen gekümmert. Und wenn es nur darum ging, mit ihren aufgetriebenen Hungerbäuchen den Kindern die Hand zu halten, dass sie sterben konnten in einem geschützten Rahmen. Ich habe geweint und geweint, als ich das gelesen habe. Herr, bitte hilf, dass wir auch ein bisschen von dem entdecken, was es bedeutet, mein Leben, meinen Willen ganz dir hinzugeben. Das ist mein Gebet. Was für ein Geschenk, was für ein Kapital ist unser Leib mit seinen Gliedern, mit denen wir Gottes Werke, seinen Willen, sein Wohlgefallen ausführen können, die Werke seiner Liebe. Unseren Kopf, der denken und im Wort Gottes forschen kann. Unsere Augen, die das Richtige sehen. Unsere Ohren, das Richtige hören können. Unser Mund, der die Wahrheit in Liebe aussprechen kann. Segnen, trösten und ermutigen kann. Unser Herz, das das Richtige empfinden und entscheiden kann, das vergeben kann. Unsere Hände, die arbeiten, geben, segnen, trösten, beten können. Und unsere Füße, die uns an den richtigen Ort hintragen, die helfen, Nöten begegnen und dem Herrn Jesus Christus nachfolgen können. Das ist das Kapital unseres Körpers. Und ich habe erst einen Bruchteil aufgezählt von dem Kapital dieses Leibes, der sich von Gott durch und durch heiligen lässt. Ich möchte dich fragen, es ist eine ganz ernst gemeinte Frage, und ich frage sie mich selber auch. Wie denkst du über deinen Körper? Was tust du mit ihm? Der Sohn Gottes hat seinem himmlischen Vater gedankt dafür, dass er ihm einen Leib bereitet hat, um in dieser Welt unter den Menschen in allem den Willen des Vaters zu erfüllen. Er hat ihm gedankt, Vater, dass du mir einen Leib bereitet hast. Genauso wie er uns allen einen Leib bereitet hat. Und er hat sich selbst seinen Leib für uns dahingegeben. Wisst ihr, Gott möchte unsere Leiber brauchbar machen. Das heißt biblisch ausgedrückt, sie heiligen. Und zwar, um seine Werke der Liebe in dieser Welt zu tun. Dazu müssen wir uns ihm ganz hingeben. Es geht nicht ohne ganz Hingabe an unseren Gott. Das heißt, uns zur Verfügung stellen, unseren Geist, unsere Seele und eben insbesondere unseren Leib. Genauso wie uns der Herr Jesus selber das Vorbild gegeben hat. Im Glauben dürfen wir uns ganz mit Christus identifizieren, das heißt gleich machen mit ihm. Das hat Paulus sehr oft gemacht. Und er hat darum gebetet, dass er gleich gemacht wird mit Christus, sogar in dessen Leiden. Und Paulus bringt es in Galater 2,20 so treffend auf den Punkt. Zusammenfassend all das, was ich bisher zu schildern versuchte. Er sagt dort, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und damit meint er sein altes, von der Sünde beherrschtes Wesen. Und dann fährt er fort, und trotzdem lebe ich, aber nicht mehr ich, Ego auf Griechisch, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt aber im Leib lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selber für mich hingegeben hat. Erkennen wir die Motivation von Paulus, von seinem Dienst, von seiner Hingabe, von seiner Bereitschaft, durch Hohes und Tiefes zu gehen, Gott in allem zu dienen. Das war seine Motivation. Der Sohn Gottes, Gott selber hat mich geliebt und er hat sich für mich dahingegeben. Das erklärt uns, warum Paulus den Herrn Jesus Christus so über alles andere geliebt hat. Warum er so radikal sein ganzes Leben zum Dienst für Christus hingegeben hat. Er hat es soeben gesagt, weil er mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Die Liebe Gottes ist unbezifferbar. Sie ist unbeschreiblich. Es ist nicht zu fassen, wie sehr Gott die Menschen liebt. Und er hat in Jesus Christus die Größe seiner Liebe zu uns gezeigt und bewiesen, indem der Herr Jesus seinen Leib, der ihm eben von Gott zubereitet wurde, als Mensch, indem er seinen Leib für uns zerschlagen, zerreißen ließ und sein Blut für uns fließen ließ. Er hat sich wahrhaftig für uns dahingegeben. Die nächste so wichtige Stelle, Römer 12, ist mit dem Bewusstsein der Liebe und Barmherzigkeit Gottes sehr gut nachvollziehbar, sehr gut verständlich. Schlagen wir doch noch auf, Römer 12. Verse 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Wir verstehen, was Paulus mit der Barmherzigkeit Gottes meint. Wir sehen sie in seinem Sohn Jesus Christus. Wir sehen sie, wenn er dort am Kreuz hängt, kaum mehr als Mensch erkennbar ist, weil er die Sünde, weil er meine Sünden auf sich nahm. Damit ich verstehe, wie schrecklich die Sünde vor dem heiligen Gott ist. Aber er hat es nicht wegen sich getan, wegen mir, wegen dir. Das ist die Barmherzigkeit, die hier gemeint ist. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Der Vers sagt nichts anderes aus. Er fordert uns zu nichts anderem auf, als unseren Leib ganz Gott zur Verfügung zu stellen. Unseren Leib! Nichts zurückbehalten wollen für unsere eigenen Pläne. Wie oft wollte ich zurückbehalten Und es tut mir so leid. Und ich möchte Buße tun, wenn mir wieder etwas auffällt. Zurückbehalten, für mich selber. Das ist nichts anderes als auf beiden Seiten hinken. Den Leib Gott ganz zur Verfügung stellen, nichts zurückbehalten wollen für unsere eigenen Pläne. Das ist die Art und Weise, wie echte Jünger Jesu ihrem Gott dienen. Denn die Liebe und Barmherzigkeit Gottes, sie fordert von uns eine Antwort. Jeder Mensch ist aufgefordert, Gott zu glauben. Und jeder Mensch ist aufgefordert, zu reagieren auf das, was Gott für uns getan hat. Kein Wort antworten ist keine Option. Viele Menschen haben sich entschieden, Gott definitiv verworfen. Und jetzt schlagen sie ihm ins Angesicht, wo sie können. Aber man kann sich auch anders entscheiden. Man kann die richtige Antwort geben auf das, dass Jesus Christus sein Leben für mich hingegeben hat. Was ist die richtige Antwort? Ich nehme es an für mich und ich gebe mein Leben hin für ihn. Das ist die einzig richtige Reaktion. Und das ist genau gemeint hier mit dem Ausdruck, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist die einzig richtige Art und Weise, diesem Gott zu dienen. Der einzig vernünftige oder logische, griechisch logikos, das Wort vernünftig, das ist der einzig vernünftige Gott, die einzig richtige Weise, ihm zu dienen, indem ich mich ihm ganz zur Verfügung stelle. Genau das drückt auch Epheser 5, 18 aus. Dieser Vers, nur ein halber Vers sogar, nur drei Worte. Werdet voll Geistes. Das meint genau dasselbe. Werdet voll Geistes. Lasst euch füllen mit dem Heiligen Geist. Räumt alles aus. Wir sind schwache, erbärmliche, irdene Gefäße. Aber wir sollen uns von allem Schmutz entleeren, damit der Geist Gottes uns erfüllen kann. Werdet voll Geistes. Lasst euch füllen mit dem Heiligen Geist. Gebt dem Geist den vollen Raum. Gebt ihm euer ganzes Leben. Und dann wird Gott uns weiter überschütten mit seiner Gnade und uns durch und durch heiligen. Unseren Geist, unsere Seele und unseren Leib. Und das steht jetzt weiter noch im Vers 2, Römer 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen, in eurem Innersten ist gemeint, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, eurer Gesinnung, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Heilig sein. Was bedeutet heilig sein für uns als Menschen, als Christen, als Gläubige? Es bedeutet anders sein. Definitiv anders sein als diese Welt und ihr Geist. Und es bedeutet, eben von dieser Welt und ihrem schrecklichen Geist abgesondert zu sein, nämlich ausgesondert für Gott. Wir sind sein Eigentum. Wir stehen ihm allein zur Verfügung. Mit unserem Leib. Auch mit unserem Geist und unserer Seele. Ja, wir dürfen uns verwandeln lassen. Metamorpheo. Das kennen wir sofort, erkennen wir sofort, was damit gemeint ist. Wenn hier steht, lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Dann geht es weiter. Durch die Erneuerung kommt noch einmal so ein herrliches biblisches Wort, die Anakainosis. Diese Erneuerung von Grund auf. Anakainosis. Eine Erneuerung, die das Wesen meint, das Innerste wird völlig neu. Aber es steht nicht, dass wir uns verwandeln sollen, dass wir uns erneuern sollen. Es steht, lasst euch verwandeln. Lasst euch erneuern, weil wir nämlich kein Haar verwandeln könnten an unserem Wesen. Nichts und gar nichts. Wir können uns noch so Mühe geben, uns zu verbessern. Es ist sinnlos. Wir müssen zulassen, dass Gott uns verwandelt und erneuert. Dass Gott uns heiligt, mit anderen Worten. Aber er tut es nicht. Ohne unsere konkrete Einwilligung, ohne unsere Bitte, Herr, tue dein Werk der Heiligung an mir, was es auch immer bedeutet für mich. Und ich kann dir garantieren, es wird nur das Beste dabei herauskommen. Wir dürfen uns verwandeln lassen durch die Erneuerung unserer Gesinnung. Und so werden wir immer besser entscheiden können in unserem Alltag, was Gottes Wille ist, steht hier im zweiten Teil des Verses. Weil es ist so wichtig, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen und erkennen, was Gottes Willen ist. In allen großen und kleinen Entscheidungen. Und dass wir diesen Willen dann auch ausführen. Wie denn? Mit den Gliedern unseres Leibes. Versteht ihr, wie wichtig die Heiligung des Leibes ist? Mit einem von Gott geheiligten Leib dürfen wir den Willen Gottes ausführen. Was ist die höchste Berufung, die ein Mensch erleben kann? Damit möchte ich aufhören. Was ist die höchste Berufung, die ein Mensch erleben kann? Was ist das beste und erfüllteste Leben? Was ist das größte Glück? Unseren Leib mit all seinen Gliedern und Fähigkeiten zu gebrauchen, um den Willen Gottes zu tun. Und es wurde mir schon lange nicht mehr so deutlich, was das bedeutet, wie anhand des Lebens der Maria Anna Gerber aus diesem Kaff im Berner Jura, was Gott gemacht hat durch sie. Und es freut mich so, ich muss euch ehrlich sagen, innerlich freut es mich riesig, dass niemand eigentlich, praktisch niemand, diese Frau kennt. Das ist ein Qualitätszeichen. Niemand. Natürlich gibt es viele, die sich mit dir befasst haben. Aber im Vergleich zu anderen großen Helden kennt sie niemand. Aber Gott kennt sie. Und Tausende von Menschen, die durch sie gesegnet wurden und für die sie die einzige Mutter war, die sie je hatten auf dieser Erde, bevor sie schrecklich hingerichtet wurden. Sie kennen sie. Und ich freue mich, sie einmal zu treffen. Die Maria Gerber. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir stehen vor dir. Wir haben dein Wort gehört. Wir kennen deinen Heilsplan. Ja, Herr, lass nicht sein, dass wir ohne Antwort bleiben auf dein Reden und Rufen immer wieder. Herr, wie oft habe ich zurückgehalten für mich und mich nicht dir ganz zur Verfügung gestellt, weil ich meinte, ich hätte doch ein Recht darauf. Und wie schwer habe ich mich getäuscht, dass dadurch Leben und Glück entstanden wäre. Wie sehr getäuscht. O Herr, wirke doch unter uns. Wirke Erweckung in unseren Herzen, in unserer Mitte, in mir, Herr, dass wir uns, ja, ganz dir ausliefern, mit allem, was wir sind und haben, und wegschauen von allem, was uns so wichtig ist, immer wieder, und nach deinem Willen trachten. Herr, dass unsere Wünsche deinem Willen entsprechen. Bitte hilf du. Und Herr, ich bitte und flehe, dass du noch vielen Menschen als der einzige Erretter und Erlöser vor Augen gestellt wirst. Dass noch viele Menschen die richtige Entscheidung treffen, hier in unserer Umgebung von Elk und wo wir sonst uns aufhalten und wohnen. Hilf, Herr, dass Menschen noch gerettet werden können. Hilf uns, weiter die Botschaft zu predigen. Wie auch immer der Gegenwind ist, lasst euch versöhnen mit Gott. Amen.
Ja, vielen Dank für das ja, sehr herausfordernde Wort, auch für mich persönlich. Wir merken sofort, es geht da wirklich ums Ganze, es geht ums Ganze. Leben um die ganze Hingabe. Es geht darum, dass jedes Körperteil vom Herr Jesus zur Verfügung gestellt wird, von ihm auch geprägt wird. Unser Denken, unser Handeln, unser Gehen, unser Reden, unsere Empfindungen. Ja, und ich hoffe und bete, dass ja, die Predigt auch in unseren Sehnen bewirkt, das Sehnen auslöst, das Bitten eben um die Verwandlung, die wir davon gehört haben. Ja, es lohnt sich sicher, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir unserem Herrn auch noch persönlich Antwort geben, auch im Laufe des heutigen Tages. Die Botschaft wollen wir doch gerne auch so mitnehmen. Wir möchten noch miteinander singen, das Lied 242. Ja, das Eingestehen, die Abhängigkeit, die brauchen wir. Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du wirst gehen und stehen, da nimm mich mit, geht's weiter, genau. Herr, möge uns führen, bis wir am Ziel angekommen sind. Lied 242. Ja, wir wollen noch aufstehen fürs Gebet und ich lese noch aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 1 und 2. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete, und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Herr Jesus, danke vielmals für den Morgen, für die Predigt, die wir hören durften, ja, die uns ganz persönlich auch herausfordert. Danke, dass wir in all dem aber auch auf dich schauen dürfen, als Anfänger und Vollender von unserem Glauben, dass du der bist, der uns stärkt, dass du der bist, der uns vorangegangen ist. Und ich möchte dich bitten, dass wir einfach lernen dürfen, dass ich das lernen darf, ja, nichts zurückzuhalten und dir einfach alles zur Verfügung zu stellen. Ja, dass wir können sagen, wie wir es gesungen haben, so nimm denn meine Hände, aber nicht nur die Hände, sondern auch ja, unsere Gedanken, unser Reden, unser Innere, unser Herz, ja, unser Gehen. Schenke, dass das immer mehr auch von dir geprägt werden darf. Hilf uns auch, die Werke der Barmherzigkeit zu sehen, die wir gerade gehört haben von dieser unscheinbaren und auch mir unbekannten Frau, dass wir ja auch unser Beispiel nehmen können davon. Hilf, dass wir ja, uns dir zur Verfügung stellen und die Werke tun können, die du vorbereitet hast. Hilf uns auch, dass wir die Werke ablegen können, die nicht gut sind, die uns nicht gut tun. Ja, wo wir uns der Welt angepasst haben, dass wir das erkennen dürfen und uns auch verändern lassen von dir. Also möchte ich dich bitten, dass das Wort auch weiterleben darf in unseren Herzen, die wir heute Morgen gehört haben. Ich möchte dich bitten, dass wir ja, auch gerade die Zeit, in der wir drinstehen, die letzten Tage, die wo, ja, wo angebrochen sind, dass wir die nutzen können, dass wir sie dir zur Verfügung stellen können. Wir wollen auch bitten, um dein baldige Wiederkommen, dass wir vorbereitet sein dürfen, wenn es so weit ist. Wir dürfen auch bitten für das, was im Moment in Israel passiert, ja, wo wir noch nicht wissen, in welche Richtung dass es weitergehen wird. Aber wir spüren einfach, dass etwas vorbereitet wird, wo, ja, wo du davon geschrieben hast, auch in deinem Wort. Und wir bitten dich, dass einfach Menschen in dem Sinne auch noch dürfen zum Glauben kommen und dass du auch dem Volk Israel einfach Frieden schenken wirst durch deine Wiederkunft und dass es dieser Bestimmung gerecht werden darf, die du vorgesehen hast. Amen.